500 Milliarden Euro. Mit dieser unglaublichen Summe will die neue Bundesregierung die Infrastruktur in Deutschland in den kommenden 10 Jahren wieder auf den neuesten Stand bringen. Marode Brücken, löcherige Straßen, veraltete Schienen, fehlende Stromtrassen und Breitbandausbau. Es gibt eine ganze Menge zu tun. Und natürlich daran zu verdienen. Das hat auch die Börse mittlerweile erkannt und die Kurse der Bau- und Logistikkonzerne kräftig nach oben getrieben. Die Frage ist, ist der Zug schon wieder abgefahren? Sind die Kurse schon wieder weggelaufen? Oder kann ich als Anleger immer noch von diesen Mega-Investitionen langfristig profitieren? Hier kommt eine besondere Anlageform ins Spiel, über die wir uns heute mal unterhalten wollen. Die sogenannten alternativen Anlagen mit geschlossenen Beteiligungen. Was das ist, welche Chancen und Risiken diese Produkte aufweisen und was es bei einem Investment zu beachten gilt, das klären wir in diesem Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und als meinen Studiogast und absoluten Spezialisten für dieses Thema begrüße ich Salvatore Iacangelo. Er ist Partner bei Amundi Alpha Associates mit Sitz in Zürich. Hallo Salvatore, herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Und mein Name ist Falco Block. Ich bin Anlagestratege für Privatkunden bei der DZ Bank in Frankfurt. Ja, Salvatore, ich habe in diesem Podcast ja schon eine ganze Reihe von Anlageformen mit meinen Gästen hier besprochen und diskutiert. Darunter waren natürlich klassische Aktien, Anleihen, ETFs, Devisen und natürlich auch Kryptos, die sehr beliebt sind. Aber geschlossene Beteiligung, das ist mal was ganz anderes. Wir hatten uns letztens bei einer Roadshow bei euch von Amundi mal kennengelernt. Ich hatte das Thema schon irgendwann mal gehört, aber noch nicht so richtig verstanden. Und deswegen die Frage hier, erklär uns doch zum Einstieg mal, was versteht man unter dieser Anlageform und wie unterscheidet sie sich vor allem auch von diesen klassischen genannten Börsenprodukten?
Die geschlossenen Beteiligungen waren bis vor kurzer Zeit die Strukturen, mit welchen Investitionen in Privatmarktanlagen getätigt wurden. Also Anlagen in nicht börsenkotierte Unternehmen, private Darlehensvergabe oder auch Infrastrukturprojekte. Da haben Investoren Anlagezusagen gemacht über eine bestimmte Höhe und wurden dann von den Portfoliomanagern dieser geschlossenen Beteiligungen sukzessive aufgefordert, einen Anteil ihrer Zusage in die Beteiligung einzuzahlen, bis zum Gesamtbetrag. Das Geld wurde dann sukzessive auch angelegt, sobald sich Gelegenheiten zur Anlage ergaben, die in die definierte Anlagestrategie und Anlageklasse dann auch passten. Nach einer vordefinierten Haltezeit von circa 7 bis 10 Jahren, bei Infrastruktur auch 12 oder 15 Jahre, während welcher diese Anlagen dann in der Regel regelmäßige Renditen abwerfen und eine Wertsteigerung erfahren, werden dann diese einzelnen Anlagen verkauft, die Darlehen, die vergeben wurden, zurückbezahlt, die geschlossenen Beteiligungen nach und nach somit liquidiert, geschlossen und den Investoren wird ihr Geld zurückbezahlt. Sehr häufig mit einer viel höheren Rendite als diejenige, die mit vergleichbaren Anlagen an den kotierten Märkten erzielt werden konnte.
Das heißt also, man könnte so sagen, ich habe also mich mit meinem Geld an einem Projekt beteiligt und nicht, wie ich es normalerweise mache, ich gebe einem Unternehmen wie Daimler mein Geld in Anführungsstrichen, die investieren das dann für Maschinen und so weiter, sondern im Endeffekt, es war kein Unternehmen, an dem ich mich beteiligt habe, sondern ich habe mich an einem Projekt beteiligt, wie zum Beispiel, Autobahn oder Windkraftanlagen, sowas?
Das, wenn natürlich die Anlage der Infrastrukturprojekte betrifft. Richtig. Ich kann mich aber auch an privaten Unternehmen beteiligen mit diesen Anlagestrukturen. Also eine Beteiligung an ein nicht kotiertes Unternehmen erwerben. Da habe ich genau die gleiche Beteiligung wie bei Daimler, nur der Unterschied ist, Daimler ist börsenkotiert und irgendein mittelständisches, sehr interessantes Unternehmen aus Baden-Württemberg ist vielleicht nicht kotiert, aber trotzdem zugänglich für den privaten Markt.
Okay, also statt dass die sich Geld geholt haben von der örtlichen Bank, haben die dann sich von vielen, vielen Privatanlegern, Profis Geld geholt für ihre Investitionen.
Korrekt.
Jetzt habe ich ja Aktien, Anleihen oder ETFs. Die haben ja in der Regel gemeinsam, dass ich sie börsentäglich kaufen und verkaufen kann. Das heißt, ich bin bei meinen Anlageinvestitionen ja in der Regel äußerst liquide. Klar, man muss so gewisse Börsenzeiten beachten, aber im Großen und Ganzen kann ich ja eigentlich sofort losschlagen, wenn ich an das Geld möchte oder der Meinung bin, diese Aktie, diese ETFs hat keine Aufholpotenzial oder Wertsteigerungspotenzial. Also bei geschlossenen Beteiligungen, da hat man uns vorher darüber unterhalten, das ist so, dass ich es verstanden habe, da ist es nicht möglich. Ich bin da erstmal fest drin und kann nicht so schnell wieder raus, wie ich möchte.
Das ist richtig. Die Unterschiede gegenüber den klassischen Börsenprodukten liegen hauptsächlich in der Liquidität und in der Komplexität der Anlagen. Was meine ich damit? Liquidität: Man kann Anteile an geschlossenen Beteiligungen nicht einfach kaufen und verkaufen wie an einer Börse. Das heißt, man sollte da auch nur das Geld darin investieren, das man während der gesamten Laufzeit der geschlossenen Beteiligung auch entbehren kann. Und die Komplexität: Solche Anlageprodukte an der Börse sind im Vergleich zu geschlossenen Beteiligungen einfach und klar ausgestaltet. Es gibt Informationsverpflichtungen für die börsennotierten Unternehmen. Diese Informationen werden bekannt gegeben. Die Investoren können sich informieren und eine Entscheidung treffen, ob sie darin investiert bleiben wollen oder nicht. Geschlossene Beteiligungen werden von langen und komplexen Verträgen geregelt, auch weil der Anteilserwerb an nicht kotierten Unternehmen oder eben an Infrastrukturprojekten oder die private Darlehensvergabe nicht standardisiert sind. Man muss die Informationen erarbeiten, aufnehmen, auswerten und das bedarf längerer Analysen dieser Unternehmen, respektive auch der Projekte, um dann überhaupt zu einem Anlageentscheid zu kommen.
Kann ich als Börseneinsteiger eigentlich einfach in so eine geschlossene Beteiligung einsteigen, beziehungsweise auch erstmal die Frage, ich wende mich ja hier auch mit meinem Podcast eher auch so an diejenigen so zwischen 20 und 30, die vielleicht gerade erst so angefangen haben, sich an den Aktienmärkten auszukennen oder daran zu investieren. Ist das schon was für einen Einsteiger oder würdest du sagen, da sollte man schon deutlich mehr Geld auf dem Depot haben und auch vielleicht mehr Erfahrung mitbringen?
Nein, und zwar aus folgenden Gründen. Wegen der Komplexität, die ich schon erwähnt habe, die mit den Privatmarktanlagen verbunden ist, sind diese Anlagen bis vor einigen Jahren auch immer in geschlossenen Beteiligungen strukturiert worden. Und zusammen mit der fehlenden Liquidität, also mit der festen Laufzeit und der damit verbundenen fehlenden Möglichkeit, die Anteile einfach zu veräußern, sind geschlossene Beteiligungen häufig nur mit hohen Mindestanlagebeträgen zugänglich. Deswegen eignen sich diese Anlageformen auch nur für institutionelle oder professionelle Anleger. Aber die Privatmarktanlagen, in welche die geschlossenen Beteiligungen investieren, haben Eigenschaften, welche ein klassisches Anlageportfolio, sagen wir 60% Aktien und 40% kotierte Anleihen, sinnvoll ergänzen. Und dieses in vielfältiger Hinsicht. Erstens bringen sie mehr Diversifikation, weil die Privatmarktanlagen andere Eigenschaften ausweisen als die an der Börse kotierten vergleichbaren Werte. Zweitens, Privatmarktanlagen korrelieren nicht so stark mit der Börse und vor allem sie korrelieren nicht so stark mit der Marktstimmung. Sie haben auch weniger Wertschwankungen und somit auch weniger Volatilität. Und drittens heißt das, dass sie weniger Risiko ausweisen als klassische Anlagen. Und weil sie weniger Risiko ausweisen und in der Regel höhere Renditeaussichten auch realisieren als Anlagen eines klassischen Börsenportfolios, verbessert sich das Risikorenditeprofil des Portfolios, wenn ein Teil des Vermögens in Privatmarktanlagen allokiert ist.
Jetzt kann ich ja die klassischen Anlagen, wie ich wiederhole, Aktien, ETFs und Co., einfach eben an einer geregelten Börse kaufen. Da ist ja eben mein Vorteil auch, dass ich einem geregelten Börsenkonstrukt unterworfen bin, in Anführungsstrichen, das mich aber schützt. Ist die Frage bei diesen geschlossenen Beteiligungen, hast du ja schon gesagt, komplexe Regelwerke, sehr individuell, also kein sonst geregelter Markt. Jetzt ist ja die Frage, wo kann ich denn solche Beteiligungen kaufen und wie läuft eigentlich so der ganze Prozess ab, wenn ich sage, ich kann auch mal 7 oder 10 Jahre auf mein Geld verzichten?
Geschlossene Beteiligungen sind nicht an einer geregelten Börse zu kaufen, sondern werden von Vermögensverwaltern angeboten, die auf Anlagen in den Privatmärkten spezialisiert sind. Und Investoren, die für solche geschlossene Produkte qualifizieren, sind institutionelle und professionelle Investoren. Also Investoren, welche die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen in der Geldanlage haben, um die mit geschlossenen Beteiligungen verbundenen Eigenschaften und Risiken auch richtig zu beurteilen und große Beträge für die Geldanlage zur Verfügung haben. Denn wie schon einmal erwähnt, Mindestanlagebeträge sind in der Regel in Millionenhöhe bei geschlossenen Beteiligungen und damit eine solche Anlage in passender Weise in Portfolioallokation reingepflanzt werden kann, muss ein entsprechendes großes Anlageportfolio vorhanden sein. Aber in den letzten Jahren haben Privatbanken, spezialisierte Anbieter und auch die Vermögensverwalter von Privatmarktanlagen selber sogenannte Evergreen-Strukturen geschaffen. Also offene Beteiligungsstrukturen, um auch Anlegern mit kleineren Beträgen Zugang zu Privatmarktanlagen anbieten zu können und dies mit einer bedingten Möglichkeit bei Bedarf zum Nettoinventarwert aus der Anlage aussteigen zu können und somit eine gewisse Liquidität zu schaffen. Das bedeutet, dass der Ausstieg mit der erwirtschafteten Rendite bis zu diesem Zeitpunkt möglich ist. Und da kauft eben die Evergreen-Struktur die Anteile zurück und stellt somit diese Liquidität her, welche geschlossene Strukturen nicht gewährleisten können. Gleichzeitig kann auch jederzeit ein neuer Investor genauso Anteile zum Nettoinventarwert zeichnen und als Anleger einsteigen. Diese offenen Evergreen-Strukturen haben nun die Privatmärkte auch für kleinere Beträge geöffnet und somit einem viel größeren Publikum zugänglich gemacht. Die ELTIF 2.0-Regulierung, welche letztes Jahr in Kraft gesetzt wurde, ermöglicht nun sogar Kleinanlegern ab 1.000 Euro Mindestbetrag die Beteiligung an Privatmarktanlagen. Und da empfiehlt sich aber, ein Anlageprodukt zu wählen, das bereits diversifiziert ist und von einem erfahrenen Vermögensverwalter aufgelegt worden ist, um sich plötzlich Klumpenrisiken ins Portfolio zu setzen.
Das heißt also, es gibt, wenn ich es richtig so zusammenfasse, also über diese Evergreen-Strukturen gibt es ein endkundenfähiges Produkt, ETF-ähnlich kann man so sagen, mit einer WKN, das ich mir als Privatanleger dann ins Portfolio holen kann?
Korrekt.
Ich hatte gesehen, ihr hattet auch diverse Produkte im Angebot, aber auch mit längerfristiger und mit kürzerfristiger, also auch eine offene Struktur. Bei der offenen Struktur hakt es bei mir immer so ein bisschen, wenn ich so denke, okay, ich habe hier eigentlich Geld, was langfristig gebunden ist. Und dann kann ich aber börsentäglich kaufen und verkaufen. Da denke ich immer so ein bisschen an diese Immobilienfonds, die ja auch dann teilweise immer das Problem haben. Da wollten viele Leute raus und es ging nicht. Wie verhindert ihr denn hier, ich sag mal, dass ihr dann da out of money läuft, wenn zu viele Leute dann wieder raus wollen?
Die Rücknahmen erfolgen nicht täglich. Die Rücknahmen erfolgen auf Ende eines jeden Quartals und müssen auch angemeldet werden mit einer Kündigungsfrist von einem Monat. Das heißt, es muss wohl überlegt investiert werden mit einem langfristigen Anlagehorizont und es muss gleichzeitig auch wohl überlegt ausgestiegen werden, nämlich dann, wenn wirklich ein Liquiditätsbedarf besteht. Und das geplant mit Voraussicht der Kündigungsfristeinhaltung und dann entsprechender Notifizierung beim Fonds, welcher dann auf Ende des Quartals die Rücknahme vollzieht.
Jetzt mal die Kernfrage hier auch meines Podcasts zum Thema, wie profitiere ich als Privatanleger von diesem 500 Milliarden Euro Infrastrukturprogramm der Bundesregierung? Da ist ja die Frage, erwartet ihr hier tolle neue Möglichkeiten für Projekte oder können die Projekte, die ihr vielleicht schon am Laufen habt, wenn ich das so sagen darf, von diesen Mega-Investitionen profitieren? Habt ihr da schon Erwartungen dran?
Mit Sicherheit. Die öffentliche Hand hat viele Mittel, aber auch diese sind beschränkt. Und viele Infrastrukturprojekte werden inzwischen teilweise oder ganz mit privaten Mitteln finanziert. Und das schon seit Jahren. Unter den Infrastrukturprojekten der Bundesregierung wird es sicherlich auch solche geben, die für Infrastrukturanlagen des Privatmarktes geeignet sind. Gleichzeitig sind die Verwalter solcher Anlagen inzwischen hochspezialisiert und auch geeignet, solch große Projekte zu führen, umzusetzen und das Ganze unter Einhaltung von Zeitrahmen und Kosten. Daher bin ich überzeugt, dass Investitionsprogramm der Bundesregierung sehr schöne, sehr interessante Opportunitäten bieten wird für die Privatmarktanleger und somit auch für unsere Infrastrukturanlagen.
Das heißt also, es könnte durchaus sein, dass der Ausbau der Energienetze oder auch der Autobahnen, Breitbandausbau und so weiter, also jetzt nicht allein von der Bundesregierung gestemmt wird, sondern dass auch private Gelder da reinfließen.
Absolut. Und zwar ist das natürlich immer abhängig von der Wirtschaftlichkeit des Projektes, was an sich eine gesunde Metrik ist, um auch sicherzustellen, dass langfristig das Projekt Sinn macht. Und wenn dies gewährleistet ist, werden sich auch private Investoren finden, welche Teile oder sogar die gesamten Kosten für die Infrastrukturherstellung übernehmen, natürlich gegen eine entsprechende regelmäßige Rendite und einem Wertsteigerungspotenzial, das damit verbunden ist.
wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann bin ich auch raus. Ne? Also wenn dann zum Beispiel weiterhin an der Autobahn verdient werden würde, dann ist euer Projekt dann auch beendet und es geht dann an einen Betreiber über?
Das kann sein, muss aber nicht, weil die Laufzeit solcher Infrastrukturprojekte ja immer sehr lange ist. Werden die Beteiligungen an solchen Projekten auch langfristig eingegangen und gehalten? Und es kann sein, dass die Strategie darin besteht, von einem bestimmten Infrastrukturfonds die Entwicklung zu stemmen. Eine andere Strategie eines Infrastrukturfonds kann darin bestehen, existierende Projekte zu übernehmen und weiter zu betreiben. Und von dem her kann man eben auch bei der Auswahl solcher Infrastrukturfonds sich entscheiden, will ich bei der Entwicklung mitmachen? In der Regel ist das verbunden mit höheren Renditen, aber auch mit höheren Risiken, weil man nie sicher weiß, wann das Projekt abgeschlossen wird. Oder man entscheidet sich für Infrastrukturanlagen in Projekte, die bereits bestehen und klare Einkünfte erwirtschaften, welche berechenbar sind, den Erwartungen entsprechen und die entsprechenden Renditen abliefern. Die sind weniger risikobehaftet und können somit sehr interessant sein für jemand, der regelmäßige Einkünfte sucht.
Chancen und Risiken, die liegen ja bei allen Investments, die ich tätige an der Börse, immer nah beieinander. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Es muss ja auch immer, also Risiko klingt ja immer so schlimm, aber Schwankung ist ja auch eine Art Risiko, aber das muss nun mal dabei sein. Es ist immer nur wichtig, dass ich diese jeweils kenne und auch berücksichtigen kann, ob ich sie tragen kann und möchte. Daher mal die Frage an dich, was soll ich dann bei solchen Investments in geschlossenen Beteiligungen unbedingt wissen und auch beachten, wo liegen denn da eventuelle Fallstricke oder worauf soll ich auf jeden Fall achten?
Auch bei geschlossenen Beteiligungen, respektive bei Privatmarktanlagen, welche, wie gesagt, heute auch durch offene Beteiligungen zugänglich sind, ist Folgendes zu beachten. Erstens, ein langfristiger Anlagehorizont. Unabhängig von der Beteiligungsform, Privatmarktanlagen haben einen langen Anlagehorizont. 7 Jahre, 10 Jahre oder eben bei Infrastruktur sogar über 10 Jahre hinaus. Ein Investor sollte in Privatmarktanlagen das Geld anlegen, das er mit großer Wahrscheinlichkeit während einer solchen Zeit nicht braucht. Der Investor muss seine Einkommenssituation und seine Liquiditätsbedürfnisse dabei berücksichtigen. Zweitens, Anteil im Portfolio. Privatmarktanlagen sollten unbedingt einen Platz in der Allokation haben, aber eben einen Platz und nicht die einzige Anlageklasse darstellen. Es gilt hier, wie immer, entsprechend der eigenen ganz persönlichen Risikotoleranz geeignet, Anlagen zu diversifizieren. Und Diversifikation ist auch mein dritter Punkt und ich kann es nicht genug wiederholen. Damit meine ich nicht nur im Portfolio nämlich, sondern auch innerhalb der Privatmarktanlagen. Insbesondere, wenn man noch keine große Erfahrung hat mit solchen Anlagen, sollte man meines Erachtens sich gut überlegen, ob es Sinn macht, in Beteiligungen von direkt operierenden Managern zu investieren oder man sich nicht eher für Beteiligungen entscheidet, die von erfahrenen Vermögensverwaltern geführt werden und in ein breit diversifiziertes Portfolio von sorgfältig ausgewählten Privatmarktanlagen nach ganz klaren, bestimmten Kriterien anlegt. Ob dann geschlossene oder offene Beteiligungen, das ist mehr die Frage der verfügbaren Mittel. Hat man große Beträge, sind geschlossene Beteiligungen zugänglich? Hat man kleinere Beträge zur Verfügung und will man die Option beibehalten, bei Bedarf zum Nettoinventarwert aussteigen zu können, dann wählt man offene Beteiligung.
Salvatore, kommen wir mal zur Abschlussfrage. Ja, in den vergangenen Jahren gab es immer wieder eine Reihe von auch Anlageformen, die, glaube ich, ähnlich geschlossen klangen. Da sollten die Anleger in Windparks, in Biogasanlagen, in Immobilienprojekte anlegen konnten. Ich kann mich noch daran erinnern, wenn man in Frankfurt an der U-Bahn gestiegen ist, da waren überall dann schöne Angebote da. Und wie immer, ne, es wurden hohe Ausschüttungen versprochen von bis zu 10% und das bei keinem Risiko. Ne? Ich meine, wenn man sowas liest, sollte man auf jeden Fall schon mal sagen, oho, Moment, das kann nicht funktionieren, da wird es ja jeder machen, also Alarmglocken läuten lassen. Da gab es nämlich durchaus Fehlkalkulationen, Finanzierungslücken oder Ähnliches und das hat dann das Projekt dann entschließend entweder den Gar ausgebracht oder die Anleger gingen leider nur mit Verlusten nach Hause. Wie sorgt ihr denn bei euren Projekten dafür, dass vielleicht auch nachträgliche Änderungen bei den Lieferanten in der Gesetzeslage und sowas, dass da nichts passiert? Oder gab es eventuell auch schon mal Ausfälle bei euch? Wie geht ihr dann damit um?
Ausfälle kann es immer geben, die wird es auch immer geben und selbstverständlich hatten auch wir Ausfälle. Aber mit solchen Anlagen sind einfach immer Risiken verbunden und der Anlagespezialist, seine Aufgabe ist, diese Risiken möglichst zu minimieren. Der Schlüssel dazu ist die sorgfältige Prüfung sämtlicher Faktoren und Bedingungen eines Projekts und das nicht nur bei der Auswahl und beim Anlageentscheid, sondern auch kontinuierlich während der ganzen Laufzeit der Investition. Man muss Einfluss nehmen, eingreifen allenfalls, sich auch die Rechte ausbedingen, solche Eingriffe vornehmen zu können. Nebst der Risikominimierung ist auch eine systematische und disziplinierte Diversifikation entlang aller relevanten Dimensionen wichtig. Also ich meine damit Geografie, Branche, Projektgröße, Projektführung, Projektstadium und so weiter und so fort. Nur wenn man entlang all dieser Parameter die Diversifikation auch wirklich umsetzt, kann man dann gleichzeitig auch das Risiko entscheidend reduzieren. Deswegen macht es eben auch Sinn, insbesondere für neue Investoren in den Privatmärkten, Beteiligungsstrukturen von erfahrenen Verwaltern auszuwählen, die in diesen Märkten eben die notwendige Erfahrung und Expertise mit sich bringen und sogar ein diversifiziertes Portfolio solcher Beteiligungen zum Beispiel als Dachfonds anbieten, nämlich können so die Risiken systematisch so tief wie möglich gehalten werden.
Okay, dann fasse ich unsere Erkenntnisse zu einem heutigen echt komplexen, aber trotzdem auch spannenden Thema nochmal kurz zusammen, ergänze mich gerne nochmal. Wir reden von geschlossener Beteiligung oder auch ja privaten Beteiligung vielleicht immer dann davon, wenn wir ein Projekt haben oder Beteiligungen, die nicht an der Börse notiert sind, die aber, ich sag mal, sehr spannende Projekte umfassen, die, ich sag mal, über normale aktiennotierte Unternehmen nicht abgebildet werden können. Wichtig an dieser Stelle ist, ich sollte mich wirklich an einen Profi wenden, weil nur die kennen die jeweilige Ausgestaltung der jeweiligen Verträge und der Projekte. Damit habe ich aber die Möglichkeit, Investitionen zu tätigen, die mir ansonsten nicht zur Verfügung stehen. Da gibt es mittlerweile auch heruntergebrochen kleinteilige Anlagemöglichkeiten für Privatanleger. Da sollte man sich aber auch ganz genau mit auseinandersetzen, ob das für mich geeignet ist. In der Regel muss ich mein Geld langfristig anlegen, 7, 10 oder mehr Jahre. Es gibt auch kurzfristige Strukturen und damit kann ich mein Portfolio zusätzlich bereichern, eben ja mit Möglichkeiten, die ich sonst nicht zur Verfügung habe. Ja, ich glaube, das wäre so meine Zusammenfassung. Willst du noch was ergänzen oder habe ich da was vergessen?
Ich glaube, das hast du wunderbar zusammengefasst und auf den Punkt gebracht.
Okay, dann ganz herzlichen Dank an dich, Salvatore, für den Einblick in diese Anlageklassen der geschlossenen Beteiligung. Und das war's auch schon wieder mit unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch mal einen ersten Einblick in diese Anlagemöglichkeiten der geschlossenen Beteiligung geben, deren Chancen und Risiken. Wie gesagt, nichts Einfaches, was man mal ebenso nebenbei machen sollte, aber vielleicht trotzdem auf den Schirm haben, weil es eben hier auch die tollen Möglichkeiten hier für das Thema Infrastrukturmöglichkeiten gibt. Wenn ihr auch weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, dann abonniert gleich unseren Kanal. Und ebenso freuen wir uns über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen. Auch für zukünftige Themen schreibt uns dann gerne wieder an wertpapiere@dzbank.de und beachtet auch bitte unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch jetzt in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading. Der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.